Machen wir es heute mal ein bisschen bequem. Ach ja, schön, ne? Mal sitzen. Ihr sitzt ja auch gerade wieder. Kann ich mich aussetzen? Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht. Die möchte ich uns mal vorlesen. Entspannt euch, lehnt euch zurück und hört einfach mal zu. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen. Ein Tag. Und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten in den Wassern und es sei eine Scheidung zwischen den Wassern und den Wassern. Und Gott machte die Wölbung und schied die Wasser, die unterhalb der Wölbung von den Wassern, die oberhalb der Wölbung waren. Und es geschah so. Und Gott nannte die Wölbung Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein zweiter Tag. Und Gott sprach, es sollen sich die Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort sammeln. Und es werde das Trockene sichtbar. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Ansammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras wachsen, das Samen hervorbringt. Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein dritter Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht. Und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels, über die Erde zu leuchten und zu herrschen über den Tag und über die Nacht und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein vierter Tag. Und Gott sprach, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln. Und Vögel sollen über die Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden, lebenden Wesen, von denen die Wasser wimmeln nach ihrer Art, und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde und auf jeden Baum, an dem samentragende Frucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von allem seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Eine schöne Geschichte, oder? Ich erhebe mich erstmal von meinem Stuhl hier. Ich habe aus der Bibel vorgelesen, das habt ihr gemerkt, oder? Gottes Wort. Das ist die Wahrheit, das ist kein Märchen. Auch wenn ich wie so ein Märchenonkel hier vorne auf dem Stuhl saß, oder? Und ich denke, es gibt Leute, es gibt Menschen, die über die Erde gehen, für die ist das alles so ein Stück Märchen. Wer definiert Wahrheit? Was ist Wahrheit? Es ist so ein bekannter Satz, gerade jetzt in der Passionszeit. Ne? Das hat, als Jesus gesagt hat, ich bin die Wahrheit, dann sagte Pilatus zu ihm so diese rhetorische Frage, was ist Wahrheit? Wenn es einen Gott gibt, und es gibt ihn, und er ist einer, es gibt keine Götter, dann definiert er Wahrheit. Herr, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist und dass du in Wahrheit zu uns sprichst, auch heute noch, dass du dasselbe bist gestern, heute, in alle Ewigkeit und dass du bleibst. Und ich bitte dich um den Segen deines Wortes, dass es in unsere Herzen hineinkommt und dass es Frucht bringt. Amen. Wer uns auch sonst immer irgendetwas erzählt und steht es im Gegensatz zu Gottes Wahrheit, dann ist es schlicht und ergreifend falsch. Das muss in uns fest verankert sein. Die meisten Menschen unserer sogenannten westlichen Welt glauben an die Wissenschaft. Ne? Beginnt der Satz mit Wissenschaftler haben herausgefunden, dann ist es für sie glaubhaft genug. Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltall, soll bei seiner Rückkehr gesagt haben, ich bin in den Weltraum geflogen, aber Gott habe ich dort nicht gesehen. Andere sagen, und wir wissen das mittlerweile, dass das Zitat vom damaligen ersten Parteisekretär der Sowjetunion stammt, Nikita Khrushchev. Gagarin selbst soll den Satz gesagt haben, ein Astronaut kann nicht ins All fliegen und Gott nicht in seinem Kopf und seinem Herzen haben. Also so wird uns manche Sache vorgegaukelt und vorerzählt. Das, was wir zu glauben haben. Weil wir schon mal bei den Astronauten sind, James Irwin, der ca. 66 Stunden auf dem Mond verbrachte, las auf dem Flug zurück zur Erde öffentlich aus der Bibel Psalm 121 vor. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Nach eigener Aussage wurde er christlich erzogen, kehrte dem Glauben aber mit 10 Jahren den Rücken. Erst nach seinem Raumflug bekehrte er sich wieder neu zu Jesus und wurde überzeugter Christ. Von ihm stammt das Zitat, dass Jesus über die Erde lief, ist wichtiger, als dass ein Mann über den Mond lief. Manche wissenschaftlichen Erkenntnisse scheinen manchmal auf den ersten Blick der Bibel zu widersprechen. Ne? Doch beim näheren Hinsehen ist es eigentlich immer eine Bestätigung der göttlichen Schöpfung, vielleicht manchmal aus einem anderen Blickwinkel. Gott schuf, und das ist die Wahrheit, er schuf Himmel und Erde, und es war gut. steht in Vers 10. Dann haben wir gerade gelesen, er beschreibt die ganze Vegetation, wie er das alles schafft. Bäume und Gras, die Pflanzen, alles. Und es war gut, steht in Vers 12. Sonne, Mond und Sterne, die Lichter, die großen und kleinen Lichter. Und er sagt, es war gut. Dann die ganzen Meerestiere, die ganzen Vögel. Und Vers 21 steht wieder, und es war gut. Dann schuf er die Tiere der Erde. Vers 25 steht, und es war gut. Dann schuf er die Menschen. Und ihre Bestimmung wird damit beschrieben, für was sie da sind. Sie sollen herrschen über das Ganze. Und dann guckt er auf alles, was er gemacht hat und sagt, es war sehr gut. Warum ist es heute nicht mehr sehr gut? Was ist mit der Welt um uns passiert? Die Sünde kam in die Welt. Der Mensch hat der Lüge mehr geglaubt als der Wahrheit. Der erste Mensch durfte seine eigenen Entscheidungen treffen, so wie wir heute auch unsere eigenen Entscheidungen treffen. Er war als freies Geschöpf erschaffen, gottähnlich. Keine Marionette, kein Sklave. Und er ist gefallen, weil er sich gegen Gott, gegen die Wahrheit entschied. Verführt vom Feind, vom Teufel, vom Vater der Lüge, wie Jesus ihn nennt. Jeder, der nun in diese gefallene Welt hineingeboren wird, ist Teil dieser gefallenen Schöpfung. Das ist bis heute so. Das ist bekannt, das ist nichts Neues. Jeder Mensch trifft seine eigenen Entscheidungen, etwa 20.000 pro Tag. Und der Teufel ist auch aktiv. Nach wie vor versucht er uns mit seinen Lügen von der Wahrheit abzulenken. Wie können wir diese Lügen erkennen? Lügen sind der Wahrheit doch so ähnlich. Woher wollen wir das alles so genau wissen? Indem wir die Wahrheit kennen. Je besser wir die Wahrheit Gottes, also sein Wort, kennen und lieben, desto mehr fallen uns Abweichungen auf. Das haben wir schon oft gehört, ne? Diese Bankangestellten, die da im ersten Ausbildungsjahr immer nur echte Geldscheine zu sich, Gesicht bekommen, damit sie dann, wenn eine Fälschung kommt, das sofort erkennen, weil sie das Echte genau kennen. Auf wen hören wir am meisten? Ist die Wahrheit Gottes in uns fest verwurzelt und das in allen Bereichen, in allen Lebensbereichen? Ist Gottes Wahrheit auch unsere Wahrheit oder haben wir unsere eigene Wahrheit? Ich sehe das ein bisschen anders da. Ich sehe das nicht ganz so eng. Wer darf in deinem Leben, wer darf in unserem Leben Wahrheit definieren? Wir haben vorhin gelesen, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und es war sehr gut. Gott definiert hier seine Wahrheit, die Wahrheit. Was hat der Feind daraus gemacht? Was erleben wir in unserer heutigen Gesellschaft? LGBTQ, man kann es eigentlich aussprechen, heißt lesbisch, schwul, bi, trans, quer. Es ist salonfähig geworden heutzutage. Gottes Wahrheit ist da nicht willkommen. Gottes Wahrheit, Gottes Schöpfungsordnung wird angegriffen. Der Feind hat Unkraut unter den Weizen gesät und das Unkraut ist dabei, gerade in unserem Umfeld, den Weizen zu überwuchern und ihm das Licht und die Nahrung wegzunehmen. Unsere jungen Leute, die hier in dieser Gesellschaft aufwachsen, die wachsen mit all den Einflüssen auf. Die kennen das gar nicht anders. Die wachsen auf, als wäre das ganz normal, als ist das normal, als ist das in Ordnung. Und sie sind verunsichert. Sie haben die größte, bei ihnen ist die größte Gefahr, sehe ich die größte Gefahr. Es ist keineswegs neu, schon im ersten Buch Mose, 1. Mose 19, Vers 5, wird von gelebter Homosexualität berichtet. Und wer die Bibel liest, liest er, weiß, dass dort, wie Gottes Sicht auf diese Dinge ganz unmissverständlich ist. Es ist Gott ein Gräuel, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie bei einer Frau. In 1. Korinther können wir auch lesen, dass Unzüchtige und Knabenschänder Gottes Reich nicht erben werden. In Römer 1 können wir das lesen, wie Gott über Homosexualität denkt. Das ist eindeutig und ohne Frage. Doch der Teufel kommt mit Lügen, wie am Anfang. Sollte Gott gesagt haben, sollte das wirklich so meinen? Der Feind stellt Gottes Wahrheit in Frage und er überflutet uns mit Lügen. Unterschwellig, ganz unbemerkt, heimlich. Die Medien sind voll davon. Das muss überhaupt gar nicht direkt gesagt werden. Das kommt so ganz leise daher. Ob im Internet, im Film, im Fernsehen, in Talkshows und dergleichen, werden wir mit dem Gift der Schlange geimpft. Sie lieben sich nicht mehr, also gibt es eine neue Beziehung. Und die Filmfigur, die ist doch so sympathisch dargestellt, dass wir mit ihm, mit diesen Figuren dann sympathisieren und ach ja, und mit Emma ist das, akzeptieren wir das ganze Beziehungsdurcheinander. Es ist Unterhaltung für uns. Wir gucken uns das gerne an. Ach ja, insgesamt passt doch. Und dann kommt die unterschwellig, kommen solche Lügen des Feindes und werden in unseren Herzen als Wahrheiten eingestreut. Ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Aber es kommt in unser Unterbewusstsein. Und am Ende auch dem Motto, Hauptsache sind wieder glücklich. Ganz versteckt wird uns vermitteln, es ist okay. Es ist okay so. In prominenten Kreisen bis in die Regierung sind ausgelebte Homosexualität und Partnerwechsel an der Tagesordnung. Und es kommt überall und immer wieder Wiederholung, 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 Wiederholung. Kinder werden verunsichert. Dieses Thema zieht sich durch die Geschichten, ganze Schichten unserer Gesellschaft. Schon frühzeitig kommen die Kinder damit in Berührung, werden von diesem Gift infiziert. Es geht schon so weit, dass das Bundesfamilienministerium auf seinem Regenbogenportal empfiehlt, mit Ärzten über Pubertätsblocker zu sprechen, welche die Entwicklung in der Pubertät blockieren, bis die jungen Menschen dann alt genug sind, sich zu entscheiden, ob sie Mann oder Frau werden wollen. Das ist Hochmut. Das heißt, Gott hat einen Fehler gemacht, er hat mich falsch geschaffen. Ich bin eigentlich eine Frau. Ich will eigentlich eine Frau sein. Gott hat mich gar nicht so gut gemacht, er hat mich gar nicht so, ne? Oder ich lass mich umoperieren. Das ist, wenn ich das jetzt so sage, ne, lacht ihr. Ich versuche mich in eine Rolle nein zu versetzen. Es ist eben nicht mehr zum Lachen wirklich. Nicht wenige haben diesen unumkehrbaren Schritt dann, als es zu spät war, bitter bereut. Bitter bereut. Gottes Wahrheit, Gottes Schöpfung wird angezweifelt. Ja, geleugnet. Und irgendwann meint sogar mancher bekennender Christ, dass Gott doch Liebe ist. Und wenn ein Mann eben einen Mann liebt, tja, oder eine Frau, oder ein Mann eben jetzt eine andere Frau und siehst du viel zu eng, Gott ist doch viel größer. Wir sollen doch nicht richten. Stimmt, wir sollen nicht richten. Oh, wir sollen den Richter fürchten. Heutzutage segnen sogar die großen Kirchen gleichgeschlechtliche Ehen. Das bedeutet, dass sie das gutheißen. Warum? Da ist Gesellschaftsdruck. Da ist Verirrung. Da ist Menschenfurcht. Da ist keine Gottesfurcht. Sie fürchten nicht Gottes Gericht. Sie haben kein Fundament in Gottes Wahrheit. Sie fürchten ihren Ruf. Sie fürchten, den Job zu verlieren. Sie fürchten sich vor den Menschen. Und sie vergessen dabei, dass sie sich einmal vor Gott, dem gerechten Richter, verantworten müssen. Das muss ja jeder selber entscheiden. Habe ich schon oft gehört. Naja, es entscheidet jeder selbst. So wie immer, so wie am Anfang. Es entscheidet jeder selbst. Aber ich darf und ich muss die Menschen vor dem Richter warnen. Also nicht vor dem Richter, der da hinten sitzt, sondern vor dem Richter. Vor Gott, dem Richter. Ja. Paragraph 323 Strafgesetzbuch, wer weiß, was da steht. Ich hatte diese Woche so Ersthelferschulung, ne? War wieder mal. Das ist der Paragraph für unterlassene Hilfeleistung. Also wer da irgendwo Hilfe sieht, dass jemand Hilfe nötig hat, erste Hilfe, gesundheitlich und so weiter und hilft nicht, da kann belangt werden bis zu einem Jahr Gefängnis und so weiter. Unterlassene Hilfeleistung. Hesekiel 33, da gibt es so was Ähnliches in der Bibel. Da steht, wir sollen die Sünder warnen. Tun wir das nicht, so trifft auch uns die Schuld. Ihr könnt es gerne mal lesen, Hesekiel 33, ist ganz interessant. Und die Jakobus 4 können wir lesen, wer da nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Also wir sind nicht außen vor, wir sind da nicht rausgenommen. Wir sind in dieser Welt. Aber ich sehe das nicht so eng. Egal wie du das siehst, es ist egal, entscheidend ist, wie Gott es sieht. Willst du wissen, wie Gott es sieht, dann liest die Bibel. Synchronisiere dich, synchronisiere deine Wahrheit mit Gottes Wahrheit. Gottes Gebot ist, dass er sagt, was gut ist und böse ist. Der Mensch, was hat der Mensch gemacht? Er hat vom Baum der Erkenntnis im Garten Eden gegessen, der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das heißt, er wollte selber erkennen, selber entscheiden, was gut und böse ist. Er wollte sich nicht von Gott sagen lassen, das ist gut, das ist böse und das mache ich jetzt auch so. War ja nur eine Bedingung, sollst du nicht von dem Baum essen, wenn davon isst, das ist böse, so ungefähr. Aber er wollte es selber machen. Nein, ich will selber entscheiden. Was zählt am Ende? Wie können wir praktisch jetzt mit der Situation umgehen? Beispiel Mann und Frau, Gottes Schöpfungsordnung. Stempeln wir die Menschen in richtig und falsch, in gut und böse ab? Oder knallen wir den Menschen die Bibel um die Ohren, damit wir dann unsere Schuldigkeit getan haben? So, jetzt sind wir raus, jetzt wisst ihr Bescheid. Wir können auch in Gottes Wort lesen, dass Gott nicht gefallen hat am Tod der Gottlosen, sondern wenn der Gottlose umkehrt, so wird Gott ihm vergeben. Gott verurteilt keine Gefühle. Davon lesen wir nichts in der Bibel. Aber richtet uns nach unseren Taten. Verurteilen wir nicht die Menschen. Verurteilen wir die Sünden. In Jakobus 1, Vers 14 bis 15 steht, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wir werden versucht, fortgezogen, gelockt. Und erst die Tat, die Sünde, bringt den Tod, nicht die Versuchung. Der Mensch ohne Gott sündigt ständig, ununterbrochen. Schon allein dadurch, dass er sich nicht in Gottes Herrschaftsbereich befindet, Gott nicht als Herrn anerkennt, das ist Sünde. Und weil er sich nicht in Gottes Herrschaftsbereich befindet, also der Sünde versklavt, er ist somit im Machtbereich Satans. Und Satan ist stärker als der Mensch. Unterwirft der Mensch sich aber dem allmächtigen Gott, bekennt seine Schuld, nimmt Vergebung, die Vergebung von Jesus für sich in Anspruch, dann kommt er raus aus der Sklaverei der Sünde, hinein in den Machtbereich des allmächtigen Gottes. Denn bei Gott gibt es nur Freiwillige, da kann man sich nur freiwillig hineinbegeben. Wir sind eben Gott gleich geschaffen, Gott ähnlich geschaffen, selbst die Entscheidungen zu treffen über unser Leben. Nun muss ich nicht mehr sündigen. Nun muss er nicht mehr sündigen, der Mensch, obwohl er noch versucht wird. Mit Hilfe des Heiligen Geistes können wir der Versuchung widerstehen. Fallen wir jedoch, bekennen unsere Schuld, ist uns durch Jesus vergeben. Wenn nun also ein homosexuelles Paar zum Beispiel reinkommt, was nun, ach, machen wir denn da? Heißen wir sie willkommen oder schicken wir sie wieder raus? wollen wir sie reinlassen. Wir lassen sie rein, die sollen Gottes Wort hören, sollen umkehren, wir wollen für sie beten. Und was ist, wenn sie es nicht machen, wenn sie es nicht tun? Können wir sie zwingen, schicken wir sie dann wieder raus? Wir können sie nicht segnen, so wie sie sind, ihr Tun. Aber wir können sie zum Herrn bringen. Wir verurteilen sie nicht als Mensch, sondern wir verurteilen oder zeigen ihnen auf, was Sünde ist. Das ist unsere Aufgabe. Aber bei allen anderen Dingen, die wir sehen, an unseren Mitmenschen, wo wir sehen, die laufen Richtung Abgrund. Und die merken es gar nicht. Die laufen Richtung Abgrund, die können abstürzen. Die werden abstürzen, wenn sie genauso weiterlaufen. Und wenn du weißt, Gutes zu tun, dann tust du nicht. Da sind wir gefordert an der Stelle. Wir können etwas segnen, was Gott hasst. Bloß weil wir einen Gesellschaftsdruck haben. Wir sind dazu aufgefordert, sie vor Gott, dem gerechten Richter, zu warnen. Für sie zu beten, dass Gott ihnen begegnet und sie recht bringt. Das tun wir aber nicht nur, damit wir unsere Schuldigkeit tun, damit wir das abhaken können. Der Teufel arbeitet nicht gegen Gott. Das kann er nicht. Dazu ist er nicht autorisiert. Dafür hat er keine Kraft. Er ist nicht Gottes Widersacher. Aber er ist unser Widersacher. Er arbeitet gegen Gottes Schöpfung. Die kann er versuchen. Die kann er angreifen. Er akzeptiert nicht den Menschen, so wie Gott ihn schuf, als Mann und Frau. Er stellt es in Frage und wir merken das in unserer heutigen Gesellschaft. Der Teufel hat nicht mehr viel Zeit. Er sät sein Unkraut unter den Weizen. Jesus spricht davon in einem Gleichnis. Wie können wir widerstehen? Wie können wir das Unkraut vom Weizen unterscheiden? Auch gar nicht so einfach. Der Heiko hat vor vielen Jahren zu mir, ich glaube, das hat er hier vorne, das hat er zu mir mal erzählt. Da ging es um Garten und um Gras und um Moos bei seinen Eltern im Garten und wie man das wegkriegt. Und es hat alles nicht viel gebracht. Da hat man gekalkt und da hat man das Moos wieder rausgerubbt. Und beim Moos entfernen kam so teilweise sogar ein Haufen Gras mit raus. Und immer wieder kam das Moos und immer wieder kam das Moos. Scheinbar aussichtslos. Ne? Jetzt hören die Gärtner, jetzt hören die, ah, wie kriegt man das Moos weg? Da kommt jetzt bestimmt gleich die Auflösung, oder? Wenn du dich nur darauf konzentrierst, das Unkraut zu bekämpfen, dann hast du keine Energie mehr für den Weizen. Beim Moos nochmal für das Gras. Dann kümmert sich gar nicht um das Gras. Immer nur das Moos muss raus, das Gras soll noch wieder wachsen. Das Moos muss raus, das Moos muss raus. Als aber das Gras in Kamerun dann gedüngt wurde, ne? Als das gedüngt wurde, dann hatte das Moos keine Chance mehr. Das ist der Geheimtipp. Düngt das Gras, düngt den Weizen, düngt das Wort Gottes, kultiviert Gottes Wort in euren Herzen. Sprecht Gottes Wahrheit über eurem Leben und über den Leben eurer Kinder aus. Kümmert euch nicht um das Unkraut. Kümmert euch um die gute Saat. Die Radieseln, wenn ich Radieseln daheim mache, die brauchen lockeren Boden. Und wenn ich immer bloß das Unkraut oben wegrubbe, die Wurzeln bleiben drinnen. Ich muss den Boden zwischendrin auflockern. Da kommt das Unkraut alleine mit raus. Ich kümmere mich um die Radieseln, dass die Platz kriegen, dass die lockeren Boden haben, dass die wachsen. Und dann waren die Blätter so groß, dass das Unkraut keine Chance mehr hat. Fühlen sich zwar die Schnecken wohl, aber jedes Beispiel hinkt. Ne? Ihr lieben Christen, ihr lieben Geschwister, kümmert euch um Gottes Reich. Gebt euch nicht mit dem Bösen ab. Da ist schon besiegt. Stellt euch auf die Seite des Siegers. Verwurzelt Gottes Wort in eurem Herzen. Indem ihr es immer wieder lest, indem ihr darüber nachsinnt, indem ihr es laut aussprecht. Eure Worte haben Kraft. Ihr seid geschaffen nach Gottes Ebenbild. Gott sprach, es werde und es wurde. Und wenn wir Gottes Wort aussprechen, dann wird es. Dann hat es Kraft in unserem Leben. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Lest mal Epheser 6. Gott hat alles sehr gut gemacht. Lassen wir ihn definieren, was in unserem Leben gut ist. Und das soll dann auch in unseren Augen gut sein und nichts anderes. Amen. Lasst uns kurz zusammen beten und ich schließe das Gebet dann ab. Um irgendwelche Moralvorstellungen oder um irgendwelche Ehre für uns, sondern es geht um deine Ehre. Es geht um dein Reich, es geht um deine Wahrheit, um das, was wirklich Wahrheit ist. Jesus, du bist die Wahrheit und du bleibst und du kommst. Auch das haben wir vorhin gesungen. Komme bald, Jesus, und du wirst das alles, was der Feind zerstört hat und zerstreut hat, sammeln. Und du willst heilen und du willst zurückbringen und du wirst finden, Herr, denn du hast uns schon gefunden. Du bist losgegangen und du siehst uns. Und du bist der, der rettet. Und ich preise dich dafür, Christus, den Retter. Amen. Von seinem Wort, von seinem Leben die Dinge bewegt, dass du das bist, dessen Wort wirkt, dass du das bist, der handelt, dass du das bist, der gibt. Du bist es, der verändern kann und verändern will in dein Bild hinein. Und so segne uns der Herr und behüte uns. Lass leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Amen. Gott befohlen, einen schönen Sonntag, eine schöne Woche, gute Gespräche.